Weltfunk. Ja, ihr habt's gehört, es ist 18 Uhr, das heißt, es ist wieder Zeit für den Weltfunk. Heute mit den Zugvögeln. Ich bin Daniela, mit mir im Studio sind Sandro, Alejandro und Julie. Und unsere heutige Sendung haben wir getauft auf den Namen Was bedeutet eigentlich Klimawandel? Hintergrund der Sache ist, der Klimawandel ist in aller Munde. Vor allem das sogenannte 2-Grad-Ziel und wie das zu erreichen ist. Und das ist uns quasi Anlass, das Thema nochmal ganz grundlegend anzugehen. Warum wandelt sich das Klima überhaupt? Inwiefern ist dieser Wandel menschgemacht? Was haben Autofahren oder Rinderzucht damit zu tun? Und welche Konsequenzen sind es, die da jetzt eben bis hin auf höchste politische Ebene abzuwenden versucht werden? Damit wollen wir uns zuallererst auseinandersetzen und im weiteren Verlauf der Sendung haben wir dann noch ein spannendes Interview mit Jonas, der ist Klimaaktivist und erzählt uns so ein bisschen, was er so tut und warum. Und danach werden wir auch noch ein bisschen reden so über die persönliche, gesellschaftliche und politische Verantwortung, die aus dem Thema Klimawandel hervorgeht.
Dankeschön, Daniela. Und jetzt werden wir ein bisschen reden über was eigentlich Klima ist und was ist der Unterschied zwischen Klima, Wetter und Witterung. Also, wir werden zuerst sprechen über Wetter. Was ist das Wetter? Und kurz, das Wetter ist einfach die kurzfristige Beobachtung und Veränderung von Klimaelementen in einem Ort. Das heißt, dass kurz, wenn wir sprechen über kurz, heißt, das ist zwischen einer Stunde und einem Tag. Und die Klimaelemente sind einfach Temperatur, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Und in einem Ort, das bedeutet ein kleines Gebiet. In Vergleich, das Klima ist die Beobachtung und Veränderung von Klimaelementen in mehreren Jahren in einem großen Gebiet. Man spricht über das Klima zum Beispiel in ein Land, ne? oder in der Welt. So, das ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Natürlich, es gibt auch Mikroklima, Mesoklima und Makroklima. Mikroklima ist zum Beispiel das Klima in dieses Zimmer hier oder in einem Wald. Und Mesoklima ist mehr so, was ist das Klima in dem Meer, in dem Mittelmeer oder in einer Insel oder in einem Gebirge. Und Makroklima können wir sagen, das ist das Klima in der ganzen Welt. Und es gibt andere Worte, das ich ganz interessant gefunden habe, das ist Witterung. Weil Witterung, es gibt keine Wort für Witterung in Englisch oder in Spanisch. Und Witterung ist einfach die Veränderung in den Klimaelementen in mehreren Tagen oder in einer Jahrzeit. So, man kann sagen, dass der Witterung im Frühling zum Beispiel. Und jetzt gehen wir zum, was eigentlich ist Klimawandel im Vergleich zum globalen Erwärmung. Und Klimawandel ist einfach die Veränderung in den Klimaelementen in der ganzen Welt. Und die globale Erwärmung ist diese Veränderung in der durchschnittlichen Temperatur jedes Jahr auf die Erde. Und das ist wegen der ganzen Treibhausgases. Ne?
Ja. Genau, da gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein. Erstmal nochmal zu diesem Begriff Klimawandel. Klimawandel in dem Sinne gab es eigentlich schon immer. Wenn man sich mal die ganze Geschichte unserer Erde anschaut, also die letzten 4,6 Milliarden Jahre, dann leben wir derzeit tatsächlich in einem Eiszeitalter. Das merkt man daran, dass die Pole vereist sind. Guckt man sich, wie gesagt, die letzten 4,6 Milliarden Jahre an, ist das eigentlich ein sehr kalter Ausnahmezustand. Es war teilweise sehr viel heißer auf der Welt. Derzeit innerhalb dieses Eiszeitalters, das derzeitige dauert auch schon wieder 2,6 Millionen Jahre an, gibt es aber auch zyklische Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten. Und da befinden wir uns wiederum in einer Warmzeit. Diese Wechsel, da ist man sich mittlerweile relativ einig, werden vor allem dadurch angestoßen, da die Erdbahn und die Neigung der Erdachse zyklischen Veränderungen unterliegen. Und infolgedessen ändert sich ebenso zyklisch die Sonneneinstrahlung auf der Erde. Wir reden hier von unterschiedlichen Faktoren, unterschiedlichen Zyklen, die dauern zwischen 23.000 und 400.000 Jahre.
Ja, ganz genau. Und eigentlich wollte ich sagen, dass früher, so Millionen von Millionen Jahren in den Jura-Zeiten, wenn die Dinosaurier da waren, das war ganz, ganz warm. Ich meine, die durchschnittliche Temperatur war 24, 25 Grad und jetzt haben wir
14.
14, ja, ganz genau. So, es war viel schöner vielleicht für die Dinosaurier. Die Dinosaurier hatten keine Haare eigentlich, ne? So, deswegen es war ganz warm. Okay, und jetzt, es gibt diesen Klimawandel, ne? diese Veränderung in das Klima, das ist, ist normal. Aber jetzt haben wir die menschgemachten, die anthropogenische Klimawandel. Ne? Es ist gut untersucht und dokumentiert jetzt in 2018, dass die ganzen Forscher sagen, dass die Ursache von diesem Klimawandel, das wir jetzt haben, ist nicht die natürlichen Elemente, so wie die Sonnenstrahlung und so weiter, sondern die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Das haben wir an der Industrialisierung angefangen, ne? Vor 150 Jahren. Erdöl, Kohle und Erdgas, die haben sich abgebaut, ne? Abbaut in die Erde von Millionen und Millionen Jahren und jetzt nehmen das raus von der Erde und brennen das und diese ganze Gase, die von da kommen, werden freigesetzt in der Atmosphäre als CO2 und natürlich verstärkt Treibhauseffekt.
Genau, Treibhauseffekt ist ja ein Stichwort, was jetzt schon mehrfach gefallen ist, was man aber einfach nochmal erklären sollte, finde ich. Und zwar erstmal ganz wichtig, der Treibhauseffekt macht das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Wir haben ja gesagt, wir haben auf der Erde, also die ganze Erde über das ganze Jahr gemittelt, eine Durchschnittstemperatur von 14 Grad. Ohne den Treibhauseffekt wären es tatsächlich minus 19 Grad. Also ganz schön kalt. Was ist dieser Treibhauseffekt? Es geht um Folgendes: Die Sonnenstrahlen, die auf der Erde ankommen, werden von der Erde reflektiert. Die werden dann aber nicht komplett zurück ins All abgestrahlt, sondern ein Teil wird auf dem Rückweg quasi von der Atmosphäre absorbiert. Und dadurch heizt diese Strahlung quasi die Atmosphäre und somit die Erde ein bisschen weiter auf, als die Sonne alleine ohne die Hilfe der Atmosphäre das könnte. Dieser natürliche Treibhauseffekt beruht hauptsächlich auf Wasserdampf. Mit Wasserdampf ist die Atmosphäre aber quasi abgesättigt. Also es gibt schon noch einen Unterschied. Sie kann mehr Wasserdampf aufnehmen, je wärmer es ist. Das ist so der einzige Unterschied. Aber da kann der Mensch eigentlich nicht groß was dran ändern. Dann gibt es aber noch andere Treibhausgase, die nur in Spuren vorhanden sind in der Atmosphäre. Und durch deren Ausstoß eben durch menschliche Aktivität, durch die menschliche Zivilisation, erhöht sich eben der Anteil Treibhausgase in der Atmosphäre. Und je mehr Treibhausgase, desto stärker der Treibhauseffekt und desto wärmer wird es. Also den Namen, das sagt ja auch schon, Treibhaus, also wie die Glasscheiben eines Gewächshauses, die das Licht reinlassen und die Wärme aber nicht mehr rauslassen. Und entsprechend heizt sich das immer weiter auf, je mehr Treibhausgase wie CO2 in der Atmosphäre sind.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, wir haben schon viel jetzt gesprochen. Können wir vielleicht ein bisschen Musik machen?
Das ist eine gute Idee. So, da sind wir wieder zurück im Weltfunk, heute mit dem Thema Klimawandel. Da haben wir auch in den letzten 12 Minuten schon ein bisschen angefangen, nochmal von ganz grundlegend aufzurollen, was ist eigentlich Klimawandel? Ja, wie weit sind wir gekommen? Wir haben erklärt, Klima ist quasi die Betrachtung von Wetter über einen ganz großen Zeitraum, ein ganzes großes Gebiet, um quasi Durchschnittswerte zu bekommen. Wir haben darüber geredet, dass sich das Klima in der Geschichte der Erde in den letzten 4,6 Milliarden schon immer gewandelt hat und trotzdem der aktuelle Wandel menschgemacht ist, eben durch die Emission von Treibhausgasen, vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Wir haben kurz den Treibhauseffekt erklärt, durch den Treibhausgase die Erde aufheizen, indem sie Sonnenstrahlung absorbieren. Und was jetzt eigentlich vor allem noch fehlt, ist zu erklären, was sind eigentlich Treibhausgase, was für Gase sind das?
Ja, ganz genau. Wir haben das, ich glaube, viele wissen, was das CO2 ist, ne? Und woher das kommt. Ne? Das CO2 entsteht von der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und natürlich, wenn man ein Auto fährt, ein Flugzeug sitzt, einen Bus, eine Bahn, einen Strom, ne, benutzt. Und eigentlich alle Stoffe, die wir kaufen, produzieren CO2-Emissionen in der Produktion. Ne? Die Industrie ist eine von den größten Quellen von CO2-Emissionen. Heizung, Warm, Wasser, alles. Ne? CO2 macht in Deutschland fast 90% der Treibhausgasemissionen aus und CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist derzeit um 40% höher als vor der industriellen Revolution und somit so hoch wie seit fast 1 Million Jahren nicht mehr. Anderes Treibhausgas ist der Methan und der Stickstoffmonoxid. Das ist ein langer Name, aber diese ist der Lachgas. Und andere verschiedene Fluorverbindungen. Aber Methan ist ein ganz besonderes Gas, weil es ist viel stärker als die CO2. Und es stammt von dem organischen Material unten, wenn organisches Material unten Luftaufschluss abgebaut wird. Zum Beispiel in den Mülldeponien und oder in den Magen von Wiederkäuen. Das heißt von der Kuh, ne, oder von der Massentierhaltung, von Rinder zum Beispiel. Und das heißt, wenn wir Rinder für Fleisch haben, diese Rinder produzieren sehr viel Methan. Etwas, das ich fand sehr wichtig, ist, dass in durchschnittlich Teile pro Milliarden von Methan in den letzten 800.000 Jahren war zwischen 300 und 800 Teile pro Milliarden. Und seit der industriellen Revolution, wir haben das, die Teile pro Milliarden von Methan ist 1.800. So, das ist eine ganz große Steig. Wir haben auch, dass der Lachgas ist auch sehr, sehr wichtig und es kommt von der Unstadt von der zum Beispiel der Düngemittelproduktion. Und die Düngemittelproduktion natürlich ist die Produktion von Essen, das wir brauchen. Ne?
Ja, was ich auch ganz spannend fand zu recherchieren, es gab tatsächlich erste wissenschaftliche Hinweise auf einen menschgemachten Treibhauseffekt schon vor über 150 Jahren. Und trotzdem hat es eben bis etwa in die 1960er Jahre gedauert, dass man überhaupt groß international über dieses Thema zu diskutieren angefangen hat. Und bis in die 1990er Jahre, dass die Wissenschaft quasi zu einem Konsens gekommen ist, dass diese derzeitige globale Erwärmung, die längst beobachtbar ist, tatsächlich menschgemacht ist. Dennoch, also es ist 1990er Jahre, das ist jetzt mittlerweile auch bald 30 Jahre her dann. Und trotzdem steigen die Treibhausgasemissionen weltweit immer noch weiter an, weil einerseits, also wir haben ja gesagt, es hängt viel vor allem zu tun mit Industrie, mit Transport und so weiter. Der Umstieg auf erneuerbare Energien, Solar, Wind, Wasserkraft, im globalen Norden, also in Europa, Nordamerika, Kanada, industrialisierte Staaten, geht sehr langsam voran. Und gleichzeitig steigen natürlich Treibhausgasemissionen, vor allem in Schwellenländern, in China, in Brasilien und so weiter. Und entsprechend steigen sie quasi netto insgesamt immer noch weiter, obwohl dieser Konsens längst herrscht, dass es ein großes Problem ist.
Ja, ganz genau. Das ist ein großes Problem. Und dann, dass viele zeigen, dass okay, jetzt werden wir was machen für das Klima. Und es gibt diese ganze Klimagipfel, aber in Realität ist einfach steigen die Verschmutzung in der Atmosphäre. So, jetzt werden wir ein bisschen über die erwartete Folgen des Klimawandels sprechen. Und natürlich hier, wir haben auch, viele Leute haben gehört und gesehen im Fernsehen und in den Medien die ganze Geschichte über Meerreis und Gletschermelzen, ne? Und der Meeresspiegel will steigen. Und Abtau von der Permafrostboden und Düngersonnen wachsen und Wetterextreme werden zunehmen, starke Niederlage, Hitzeperioden, Stürmen. Und das natürlich hat eine Auswirkung, Rückwirkung auf die Lebens- und Überlebenssituation von Menschen und Tieren. Aber es gibt andere Probleme und andere Folgen, die ich finde sehr wichtig. Die sind zum Beispiel die Krieg und Konflikte, die kommen, die stehen von der Klimawandel. Wasserkrieg, es gibt ein Stichwort, das heißt Wasserkriegen. Ne? Mit dem Klimawandel wird weniger Wasser in verschiedenen Gebieten in der Erde geben. Und natürlich, die Leute werden für das Wasser kämpfen müssen. Wir haben auch diese Wort Klimaflüchtlinge oder Umweltmigration, diese extreme Wetterextreme oder Dürren oder Stürmen oder Hitzeperioden werden produzieren, dass in vielen Gebieten die Leute werden nicht mehr leben können und müssen sich einfach in zu anderen Gebieten umziehen. Es gibt auch finanzielle und wirtschaftliche Folgen. Und natürlich, ich wollte nur sagen, dass die Umweltmigration ist auch heutzutage sehr wichtig. Auch, ne? Ich meine, die Wort Migration mit der ganzen Flüchtlingskrise und so. Es ist einfach, dass mit dem Klimawandel wird sich verschlechtert diese Situation für viele Menschen in anderen Teilen von der Erde. Es gibt auch finanzielle und wirtschaftliche Folgen. Und jetzt eigentlich nicht so weit weg, weil wir sprechen über Umwelt, Klimawandeleffekte und so. Wir sprechen immer über Afrika und andere Länder. Aber hier im Süden Deutschland, in den Alpen, es gibt auch jetzt schon Skibetrieben, die werden in ein paar Jahren werden nicht mehr funktionieren und die Leute werden ihre Arbeit verlieren, weil es gibt keine Schnee mehr. Und die brauchen jetzt sehr teure Schneemaschinen und so, weil die kommen nicht im Winter mit dem ganzen Schnee, die nicht mehr da ist. Es gibt auch Probleme zwischen Menschen und Tieren. Es gibt jetzt die Eskimos müssen gegen die Eisbären kämpfen, weil die Eisbären, es gibt kein Eis mehr und die sind um den Festland und dann sind da mit den Menschen und natürlich ein 500 Kilo schwer Eisbär ist nicht so lustig. Ja? Es gibt Krankheiten, die werden sich verbreiten, Insekten, die werden einfach wandern und Keime und schädliche Krankheiten von Nutzpflanzen und die Ökosysteme werden sich einfach verändern wegen dieser Klimawandel.
Ich glaube, wir machen einfach nochmal kurz Musik und machen dann noch einen letzten Abschnitt über, was ist eigentlich Klimawandel? Weltfunk. Willkommen zurück im Weltfunk, heute mit dem Thema Klimawandel. Wir haben uns vor der Musik ganz viel damit auseinandergesetzt, was passiert eigentlich, wenn sich das Klima verändert, also Meereis und Gletscher werden abschmelzen, der Meeresspiegel wird ansteigen, Dürrezonen werden wachsen, das Wetter wird extremer. Aber was heißt das eigentlich für die Menschen? Es wird viele Klimaflüchtlinge geben, viel Migration. Menschen werden sich teilweise andere Beschäftigungen suchen müssen, weil Skigebiete keinen Schnee mehr haben, weil Küstenregionen überflutet werden und dort es keinen Tourismus mehr gibt oder ähnliches. Ganz unterschiedliche Effekte. Jetzt will ich noch mal ganz kurz zurückrudern und so ein Argument aufbringen, was von Kritikern teilweise gebracht wird. Und zwar, die Durchschnittstemperatur ist ja eigentlich erst um 1 Grad gestiegen in den letzten 150 Jahren. Das klingt jetzt ganz ziemlich wenig. Ja. Ob jetzt draußen 14 oder 15 Grad sind, ist mir eigentlich egal. Genau. Was dazu aber eben zu sagen sind zwei Sachen. Zum einen sagt es nichts über die regionalen Unterschiede, nur weil es im Schnitt 1 Grad wärmer geworden ist. Tatsächlich, was beobachtbar ist, ist, dass die Temperatur in der Arktis viel schneller steigt als über den Kontinenten zum Beispiel. Was natürlich ein Problem ist, weil genau dort eben die Eisschmelze ja stattfindet. Oder was noch so eine Zahl so zum Vergleich, die letzte Eiszeit, in der ja eigentlich ganz Europa ein großer Gletscher war, mehr oder weniger, oder eine große Gletscherlandschaft, da war es, man ist sich da nicht so ganz einig, auch nur so um die 3 bis 8 Grad kälter im Durchschnitt auf der Erde als jetzt gerade. Das heißt, 3 bis 8 Grad können ganz schön viel sein und 1 Grad ist eben der erste Schritt dahin. Natürlich in die andere Richtung, nicht Richtung Eiszeit, sondern Richtung Warmzeit. Ja, und wie gesagt, man kann diese Unterschiede, diese Veränderung bereits beobachten. Die Temperatur steigt, wie gesagt, an, ist bereits um 1 Grad angestiegen an den Polen schneller als andernorts. Und auch der Anstieg des Meeresspiegels ist bereits deutlich messbar. Auch das klingt immer relativ harmlos. Ich glaube, um die 3 Millimeter im Jahr, aber zunehmend. Also es wird quasi jedes Jahr ein größerer Zuwachs an Meeresspiegelhöhe und auch Wetterextreme, muss man eigentlich nur in die Nachrichten gucken, nehmen gefühlt eindeutig zu.
Ja, ganz genau. So, diese kleinen Veränderungen, man glaubt, die sind ganz klein, aber die können ganz, ganz drastische extreme Folgen haben. Wir haben da, dass die Prognosen, dass die Klimamodelle vor 2100 liefern, sind, dass wir werden eine durchschnittliche Temperaturveränderung von 2 bis 4 Grad haben. Und das ist diese Temperaturveränderung hatten wir nicht so schnell Veränderung in den letzten 10.000 Jahren. So in den letzten 10.000 Jahren hatten wir noch nicht so eine drastische Veränderung in der Temperatur, durchschnittliche Temperatur in der Erde. Und es gibt eine ganz interessante Theorie, dass eigentlich der Mensch hat überhaupt Zivilisation gebaut könnten in diese letzte 10.000 Jahre wegen die schöne stabile Klima, das wir haben. Aber ich glaube, das werden wir jetzt verändern mit den ganzen Treibhausgasemissionen. Und natürlich, wir haben auch, dass die Prognosen sagen auch, dass wir haben 20 bis 1,60 Meter Zentimeter in den Wasserspiegel, Meerwasserspiegel Steigung. Ja.
Genau, nochmal zu diesem Thema, dass die Temperatur steigt ja ganz langsam. Also wir haben schon gesagt, auch dieser stetige Anstieg ist sehr schnell, erdgeschichtlich gesehen. Tatsächlich jetzt nochmal so ein erschreckender Effekt, es könnte noch viel schneller gehen. Es gibt nämlich sogenannte Kipppunkte, das sind quasi kritische Schwellen im Klimasystem und wenn die einmal überschritten sind, kommt es eben zu einer abrupten Klimaänderung anstatt einer kontinuierlichen. Zum Beispiel, ein Beispiel dafür ist das Arktiseis oder Eis allgemein. Eis ist ja bekanntlich weiß. Das bedeutet, es reflektiert ganz, ganz viel Sonnenlicht. Wenn jetzt das Eis aber abschmilzt, dann sinkt auch diese Strahlungsreflexion und die Erde heizt sich entsprechend noch weiter auf, weil das Eis nicht mehr da ist. Also es ist quasi ein positiver Rückkopplungseffekt. Es wird wärmer, das Eis schmilzt und deswegen wird es noch wärmer. Außerdem könnten es heißt immer, der Golfstrom könnte zum Erliegen kommen. Das ist eher so ein bisschen Fake News, so wie ich das gelesen habe. Der Nordatlantikstrom allerdings könnte zum Erliegen kommen. Das würde zu Klimaveränderungen vor allem in Europa führen. Oder das El Niño-Phänomen, das ist so eine Luftströmungsumkehrung in Südamerika, die dazu führt, dass es in Südamerika plötzlich ganz viel regnet und in Australien und Indonesien Dürre herrscht, obwohl es normalerweise eigentlich andersrum ist. Das könnte viel, viel häufiger auftreten, wo wir beim Thema Wetterextreme wären. Der Amazonas-Regenwald könnte durch die globale Erwärmung in Kombination mit Waldrodung austrocknen, vollständig zusammenbrechen. Folge wäre natürlich weitere Zunahme der atmosphärischen Kohlenstoffdioxidkonzentration, weil eben der Wald das alles nicht mehr schlucken kann. Das heißt, auch da ist es wieder Klimaerwärmung, führt zu Waldsterben, führt zu noch mehr Klimaerwärmung wegen noch mehr CO2. Ähnlich ist es bei den Ozeanen, die könnten versauern durch das ganze CO2, das eben auch die Ozeane, nicht nur die Atmosphäre aufnimmt. Das könnte ungeahnte Folgen für die Nahrungskette haben. Es könnte alles sehr, sehr schlimm werden.
Ja, ganz genau. Und ich werde jetzt ein bisschen hier einfach zusammenfassen. Ich wollte nur einfach sagen, dass die Klimawandel ist diese natürliche Veränderung in der Klima, das wir haben vor Millionen und Millionen Jahren. Aber die Erwärmung von der Klima jetzt, von der Atmosphäre, die globale Erwärmung, das wir haben wegen der Treibhausgasemissionen, wird die Veränderung in der Klima einfach schneller machen und die Ökosysteme werden sich nicht anpassen können und werden diese ganz extreme Wetter produzieren und diese ganzen negativen Effekte. Und ich wollte nur sagen, dass nicht alle glauben an Klimawandel, okay? Weil Donald Trump zum Beispiel glaubt nicht an Klimawandel und diese ganze Geschichte, die wir jetzt hier erzählen haben. Und jetzt werden wir ein bisschen Musik hören.
Ich wollte vorher noch eine Sache kurz ansagen, und zwar, wer noch mehr Infos haben will zum Thema Klimawandel oder wer vielleicht auch immer noch skeptisch ist, dem kann ich die Website des Umweltbundesamtes ans Herz legen. Da gibt es ganz viele Informationen. Da klickt man da einfach auf Thema und dann auf Klimawandel. Aber jetzt wirklich Musik.
Gut, willkommen zurück zur Sendung Weltfunk. Heute zu dem Thema Klima und Klimaveränderung und dem Einfluss von Menschen bei diesen Klimaveränderungen. Wir haben viel bereits über so ein bisschen Grundlagen von Klima und Klimaveränderungen, Begrifflichkeiten gesprochen und würden jetzt im nächsten Teil über Klimaaktivismus sprechen und haben dafür Jonas in der Leitung. Genau, Jonas, du bist Klimagerechtigkeitsaktivist, hast das Klimacamp im Leipzig oder im Leipziger Raum mit organisiert und bist bei Ende Gelände aktiv. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hi, ja, danke, dass ich da sein darf.
Seit wann bist du denn klimapolitisch aktiv und was hat dich dazu bewegt?
Ich würde sagen, ich bin schon vielleicht so seit 2-3 Jahren so ein bisschen im Wechsel zwischen so passiv und so halbaktiv. Also ich war bei einigen Aktionen dabei und habe mich immer viel für das Thema auf jeden Fall interessiert. Fand das total spannend, was auch in Deutschland in der Klimagerechtigkeitsbewegung so passiert und wie sich die Menschen dafür einsetzen. Und war dann vor, ich glaube, das sind jetzt 1,5 Jahre, vielleicht sind es auch 2 Jahre her, bei einer großen Aktion damals von Ende Gelände im Lausitzer Braunkohlerevier. Und das war für mich auf jeden Fall eine total prägende Erfahrung, weil wir da mit rund 4000 Menschen ein Kohlekraftwerk blockiert haben, in den Kohletagebau reingegangen sind, dort Bagger blockiert haben, Schienen blockiert haben. Und das war eine total inspirierende und selbstermächtigende Erfahrung. Und seitdem bin ich irgendwie auf jeden Fall viel stärker aktiv und habe mich dann auch an verschiedenen Stellen eingebracht.
Okay, und du bezeichnest dich selbst als Klimagerechtigkeitsaktivist. Was bedeutet denn Klimagerechtigkeit?
Genau, für mich ist Klimagerechtigkeit nochmal einfach weitergehend als nur Umwelt- oder Klimaaktivismus allgemein. Es gibt so ein bisschen das Motto, unter dem viele Klimagerechtigkeitsgruppen sich so vereinen, und das ist System Change, not Climate Change. Und dahinter steht so die Auffassung, dass es nicht nur um den Klimawandel als solches geht. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie alle anfangen, weniger Fleisch zu essen und keine Plastiktüten mehr zu kaufen. Es geht darum, dass wir sagen, wir müssen an den Grundfesten der Wirtschaftsordnung, wir müssen an der Gesellschaftsordnung etwas ändern. Und deswegen ist es für uns wichtig zu sagen, wir müssen Klimagerechtigkeit herstellen, Denn diejenigen, die am meisten zum Klimawandel beigetragen haben, sind im globalen Norden, das heißt in Europa, in Nordamerika. Und die werden sich wahrscheinlich noch halbwegs gut anpassen können an die Folgen des Klimawandels, während im globalen Süden eine viel größere Ausgesetztheit besteht. Das heißt, die Menschen sind viel verletzlicher, können sich viel schlechter passen an steigende Meeresspiegel, an Trockenheit, an Dürre, an Stürme, weil einfach gar nicht die finanziellen Mittel zum Beispiel da sind. Und uns ist wichtig, das in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ist gerade eine große Klimaungerechtigkeit, auch Geschlechtergerechtigkeit mitdenken die ganze Zeit. Und deswegen ist es für uns mehr als nur Klimaaktivismus, sondern es ist Klimagerechtigkeitsaktivismus.
Und inwiefern sind diese beiden Aktionen, die wir schon genannt haben, also Ende Gelände und das Klimacamp, inwiefern tragen die denn was zu Klimagerechtigkeit bei?
Das ist eine schwierige Frage, weil das irgendwie so ein bisschen auf den Output oder so die Erfolge von Aktionen und Aktivismus eingeht. Und das ist immer total schwer zu messen. Also ich würde sagen, das Ziel von beiden Aktionen oder beiden Gruppen ist nochmal ein bisschen jeweils was anderes. Bei dem Klimacamp, was es ja schon seit Jahren in Europa und auch in Deutschland gibt, vor allem darum, sich weiterzubilden, sich zu vernetzen, einen Raum zu haben, wo wir einfach auch mal ein paar Tage zusammen wohnen und zum Beispiel auch schauen, dass irgendwie wir das Zusammenleben anders gestalten, also dass wir auch gucken, wer macht hier gerade den Abwasch, also dass es nicht immer nur weiblich gelesene Menschen sind, die sich um den Abwasch kümmern, oder dass es auch einfach darum geht, Entscheidungen kollektiv zu treffen. Das heißt, es ist wie so ein Ausprobierraum, und auch auf den Klimacamps geht es um Aktionen, das heißt irgendwie als wirksam Aktionen zivilen Ungehorsams oder auch Demonstrationen zu machen, um das Thema bewusst in die Medien zu tragen und zu zeigen, dass wir einfach stärker handeln müssen, um gegen die Klimakrise anzugehen. Das ist so beim Klimacamp jetzt im Leipziger Land eigentlich so vier Säulen gewesen, nämlich Bildung, Vernetzung, Austausch und Aktion. Und bei Ende Gelände ist der Fokus nochmal viel stärker auf dem zivilen Ungehorsam, das heißt auf Aktionen, die sich nicht mehr im legalen Rahmen bewegen, sondern darüber hinausgehen. Das heißt, die sind nicht legal, aber aus unserer Sicht trotzdem legitim. Und da versuchen wir symbolisch auch zu arbeiten. Das heißt, wenn wie in den letzten 3 Jahren mehrere tausend Menschen sich bereit erklären, Repression, das heißt irgendwie Gewalt durch die Polizei oder auch juristische Strafverfolgung auf sich zu nehmen, weil ihnen das Thema so wichtig ist, weil sie sagen, ich nehme jetzt meinen Körper und gehe in diese Kohlegrube rein und besetze diesen Bagger und ich werde unangenehme Erfahrungen haben mit Polizei, ich werde möglicherweise danach eine Anzeige bekommen, trotzdem mache ich es, und weil es mir so wichtig ist, dann hat das nochmal eine ganz große Bedeutung, die dabei ausgestrahlt wird, und gleichzeitig versuchen wir da auch einfach mit in die Medien zu kommen, um auch das eine Debatte anzustoßen, um das ins öffentliche Bewusstsein zu bringen.
Wie reagieren denn Menschen in deinem Umfeld auf diese Art von Aktivismus, die du betreibst?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss auch sagen, ich erzähle nicht allen alles, ehrlich gesagt. Und mein nahes Umfeld ist teilweise auch einfach viel in der Bewegung aktiv oder auf jeden Fall damit verbündet und unterstützt es voll und ganz. Bei meinen Eltern und auch irgendwie bei Menschen, wo ich irgendwie vielleicht ab und zu ein bisschen Sorgen habe, dass sie das nicht richtig verstehen können oder sich Sorgen machen oder das zu extrem oder radikal finden, bin ich oft aber eigentlich positiv überrascht, wenn ich es dann doch erzähle, wie groß die Akzeptanz ist, weil wenn es um die Klimakrise geht, ist meiner Wahrnehmung nach noch stärker als bei anderen Krisen oder bei anderen Kämpfen mittlerweile ein Bewusstsein davon, okay, es wird zu wenig gemacht, die Politik macht zu wenig und deswegen ist es legitim, dass es Menschen gibt, die ganz viel Energie darauf aufwenden, dafür aufwenden, dagegen zu kämpfen in Form von sozialen Bewegungen. Und es gibt auch manchmal irgendwie Unverständnis, aber insgesamt ist auf jeden Fall so die Wahrnehmung und die Unterstützung meines Umfelds sehr gut.
Gut, dann vielleicht noch zwei letzte Fragen. Erstmal hast du gesagt, dass die Politik irgendwie wenig macht. Warum glaubst du, tut sich politisch und gesellschaftlich wenig in dem Bereich Klima oder einfach da das Thema anzugehen?
Ich glaube, das lässt sich vielleicht auch wieder gut mit dem Motto, also das ist nicht das alleinige Motto der Klimagerechtigkeitsbewegung, aber für mich ein zentraler Ausspruch vielleicht, dieses System Change, not Climate Change erklären. Denn es gibt jetzt, glaube ich, seit 1990 circa, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, gibt es ja schon internationale Klimaverhandlungen. Und da wurde im Rahmen dessen, was für die Regierung oder auch für die Vertreter und Vertreterinnen möglich ist, tatsächlich einiges erreicht, so an Verträgen und so weiter. Und trotzdem haben wir seit 1990 eine höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Also das ist kontinuierlich gestiegen. Und ich glaube einfach, dass es damit zusammenhängt, dass wir weiter einfach ein Wirtschaftssystem haben, was auf Wachstum getrimmt ist, dass wir weiter fossile Brennstoffe verbrennen und einfach das ganze System wahnsinnig langsam und schwerlich langsam sich bewegt. Und wir eigentlich halt daran ansetzen müssten, dass wir das Wirtschaftssystem verändern und mehr über Postwachstumsmodelle nachdenken. Und genau, ich glaube, anders funktioniert es einfach nicht. Also es ist wichtig, dass es eine Bewegung von unten gibt, die sagt, okay, wir können nicht so weitermachen, wir müssen über den Kapitalismus nachdenken, wir müssen nachdenken darüber, wie wir von Wachstum wegkommen, wie wir davon wegkommen, weiter Ressourcen zu verbrauchen, wie wir mehr Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Und da gibt es auf jeden Fall ganz viele Ansätze, die von unten in die Politik reingetragen werden und hoffentlich in den nächsten Jahren noch immer stärker werden.
Diese Bewegung von unten oder dieses Nachdenken über Kapitalismus, das Wirtschaftssystem, das passiert auch beim Klimacamp, nehme ich an. Welche Aktionen finden denn aktuell oder in näherer Zukunft statt, wo auch vielleicht ZuhörerInnen sich beteiligen können?
Ja, gerade ist natürlich eigentlich eine total besondere Situation. Aus meiner Wahrnehmung nach hat es das seit langer Zeit im groben, großen Feld Klimaaktivismus, Umweltaktivismus nicht mehr so gegeben, nämlich mit dem Hambacher Forst. Es ist zurzeit wirklich enorm viel in den Medien. Es wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt und der Hambacher Forst oder Hambi wird gerade zu einem Symbol des Widerstands gegen oder für Klimagerechtigkeit, gegen Ausbeutung und Kapitalismus, gegen die Ausbeutung von Natur und Umwelt. Und ich kann nur jedem und jeder empfehlen, sich dahin zu fahren, sich zu informieren, Solidaritätshaltung zu machen. Das ist wirklich ganz fantastisch tatsächlich, was da passiert. Es ist natürlich auch ein Skandal, dass der Energiekonzern RWE weiter diesen Wald abholzen will und dafür in Kauf nimmt, dass Menschen vertrieben werden von ihren Baumhäusern, die sie dort zum Widerstand gebaut haben. Aber es ist gleichzeitig für mich auch wirklich schön zu sehen, wie groß die Solidarität ist. Und wenn ich dann über Twitter oder auch irgendwie persönlich sehe, wenn nicht nur die üblichen Aktivistis mitmachen bei Aktionen, sondern selbst der Pfarrer von dem Ort nebenan und irgendwie ältere Menschen auch, dann habe ich tatsächlich Hoffnung, dass es vielleicht doch noch möglich ist, diese Klimakrise besser in den Griff zu bekommen und dagegen zu kämpfen. Und da würde ich einfach allen empfehlen, informiert euch, geht dahin oder organisiert eigene Solidaritätsveranstaltungen, macht ein Foto mit einem Banner oder Informationsveranstaltungen. Da ist gerade ein total gutes Gelegenheitsfenster, also ein Fenster, wo sich wirklich was bewegen lässt, weil das Thema gerade viel Aufmerksamkeit in den Medien hat.
Okay, das sind auf jeden Fall spannende und wichtige Hinweise, die du gibst und auch vielleicht einige Ideen, die wie wir uns solidarisch zeigen können. Danke, Jonas. Ja, ich danke dir für das Interview, für die Infos, die du uns gegeben hast und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, sehr gern, dir auch.
Ja, ihr hört den Weltfunk und heute haben wir euch das Thema Klimawandel, Klimaveränderung, Klimaaktivismus mitgebracht. Wir haben gerade mit Jonas, einem Klimagerechtigkeitsaktivisten, gesprochen und ich möchte jetzt einfach nochmal ein paar Aktionen nennen, die gerade so aktuell sind. Zum Beispiel am 30. September am Münsterplatz, also eine Ulmer Aktion, 30. September am Münsterplatz um 15 Uhr. Da soll ein Solidaritätsfoto entstehen und ein Energiespaziergang zu Orten in Ulm, die was mit dem Thema Klimawandel zu tun haben. Am Münsterplatz am 30. September, genau. Und vielleicht kennen die ein oder anderen Ende Gelände. Das ist, ja, was kann man dazu sagen? Das ist ein ja, Aktionskollektiv oder eine gemeinsame Gruppe, die Aktionen macht. Die planen am 6. Oktober im Hambacher Forst rote Hängematten aufzuhängen und laden dazu ein mit dem Slogan "Den Wald denen, die dran hängen". Und vom 25. bis 29. Oktober 2018 lädt Ende Gelände dazu ein, Aktionen des zivilen Ungehorsams zu leisten, um sich der geplanten Zerstörung des Hambacher Forsts entgegenzustellen, und rufen auf ihrer Website dazu auf. Ja, das ist so, was aktuell gerade auch mit der Thematik noch so an Aktionen gerade so im Internet kursiert. Und zwei Begriffe sind gefallen, die vielleicht nicht ganz klar geworden sind. Das eine ist die Kreislaufwirtschaft und das andere Postwachstum. Mit Kreislaufwirtschaft ist gemeint, dass die Ressourcen, die wir verwenden, im Kreislauf bleiben. Das heißt, dass wir anfangen, unsere Möglichkeiten zu nutzen, die Ressourcen zu recyceln. Das Gegenteil von der Kreislaufwirtschaft ist die Linearwirtschaft oder auch Wegwerfwirtschaft, in der wir im Moment leben. Ein Beispiel wäre, dass die Reparatur des Kühlschranks teurer ist als ein neuer und somit der alte Kühlschrank in den Müll kommt. Der zweite Begriff, der vielleicht nicht ganz klar war, Postwachstum. Postwachstum ist die Idee oder auch eine Strategie, ohne Wachstum auszukommen, weil Wachstum Umwelt und Ressourcen überbelastet. Die aktuelle Wirtschaft basiert auf Wachstum und natürlich wird suggeriert, dass es ohne Wachstum nicht geht, dass unser Wohlstand verloren geht, dass wir Arbeitsplätze verlieren und viele andere Sachen. Und durch Faktoren wie Inflation sind Unternehmen auch zwangsweise gewinnorientiert. Die Postwachstumsbewegung versucht, alternative Lösungen anzubieten und gerade auch mit der Frage, ob wir uns persönlich oder ob eher die Politik sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Dazu sagt uns Julie noch mal was.
Genau, also gegen Ende der Sendung möchte ich noch gerne darauf eingehen, wie es mit der persönlichen und der politischen Verantwortung aussieht in Bezug auf das Klima. Jonas hat im Interview bereits was dazu gesagt und ist auf das vorhandene Wirtschaftssystem eingegangen. Ich würde gerne noch einen weiteren Gedankenanstoß geben. Die Verantwortung liegt natürlich auf beiden Seiten, also sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der politischen Ebene. Das klingt erstmal recht simpel. Dennoch höre ich immer wieder den Satz, ich alleine kann nicht viel tun und mein individueller Beitrag ist eh zu klein, da muss die Politik aktiv werden. Diese Aussage finde ich schwierig. Ich denke, dass wir als zum Beispiel KonsumentInnen auch eine sehr große Macht haben und uns über die Auswirkungen unseres Konsums durchaus bewusst sein müssen. Andererseits kann sich die Politik natürlich nicht gänzlich aus der Verantwortung ziehen. Ich denke, ein Thema, bei dem auf politischer Ebene mehr Verantwortung übernommen werden muss, ist bei dem Konsum von vermeintlich nachhaltigen Produkten. Als Beispiele E-Bikes oder biologisch abbaubare Tüten oder Verpackungsfolien oder Hybridautos. Wichtig finde ich an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass durch den Kauf dieser Produkte kein positiver Beitrag für die Erde geleistet wird. Also der Erde geht es nicht besser durch den Kauf dieser Produkte. Sie freut sich nicht darüber. Bestimmte Produkte mögen vielleicht besser sein als andere, sind aber in ihrer Herstellung immer noch belastend und nicht ressourcenschonend. Und wenn alle paar Jahre ein neues E-Bike gekauft wird, ist das eben auch nicht gut für die Erde und das Klima.
Auch das klingt jetzt vielleicht erstmal logisch, aber ich denke, das ist, was uns als KonsumentInnen oft suggeriert wird. Kaufe dieses Produkt und du leistest einen guten Beitrag. Und hier sehe ich die Verantwortung beispielsweise auf politischer Ebene, diese Illusion nicht zu verstärken. Ich halte sie vielmehr für sehr gefährlich. Ein Film, der sich mit dieser Thematik intensiver beschäftigt, ist der Film Die grüne Lüge, der vor kurzem im Kino lief. Ja, dies also als Gedankenanstoß für den nächsten Einkauf. Ich hoffe, wir konnten einen Überblick über den Themenbereich geben, haben einiges angerissen und über einiges tiefgehender gesprochen.
Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Weltfunk. Und ja, ich möchte einen ganz kleinen Rückblick geben. Also wir haben ganz viel gesprochen über, was ist eigentlich nochmal dieses Klima und der Klimawandel und was hat das mit den Treibhausgasemissionen auf sich? Und wir haben auch die Chance gehabt, mit einem Klimagerechtigkeitsaktivisten zu sprechen und nochmal darüber, wo liegt eigentlich die Verantwortlichkeit hier in der Welt, diesen Klimawandel vielleicht ein bisschen einzudämmen, vielleicht können wir ihn nicht ganz aufhalten. Und wer diese Sendung oder eine andere Sendung nachhören will, kann das natürlich immer tun auf freefm.de. Jede zweite Woche gibt es den Weltfunk und ich glaube, es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Die Sendung haben gemacht Julie McDavid, Alejandro Ceballos, Daniela Beckmann und Sandro Eiler. Und wir beenden die Sendung mit ein bisschen Lemur.